Ja, das tun wir in unserem Rahmen hier oder so in dem freikirchlichen Kontext gar nicht so häufig, dass wir dieses Glaubensbekenntnis zusammensprechen. Das ist durchaus in anderen Denominationen oder Konfessionen ganz anders. Die Menschen sprechen in den Gottesdiensten verschiedene Bekenntnisse, die immer dieses gleiche Ziel haben und die letztlich zum Ausdruck bringen, was glauben wir eigentlich? Worum geht es in unserem Glauben? Und ich finde dieses Bekenntnis an sich ja wunderbar, weil es letztlich erstmal so ganz im tiefsten Inneren auf dem Fundament zum Beispiel sagst, was glauben wir eigentlich? Also da geht es nicht um die Randbereiche, Lebensgestaltung oder ja, wie was tue ich mit meinem Geld oder was auch immer wenn du dir ausdenken könntest, was du glaubst, was aufgrund eines Glaubensbekenntnisses richtig ist, sondern dieses Glaubensbekenntnis spricht so die Basics an von dem, was glaube ich eigentlich. Und letztlich habe ich gedacht, nach diesem Glaubensbekenntnis, wenn es um die Frage geht, was, also die Tatsache, was glaube ich eigentlich, dann hätte ich damit schon alles gesagt. Also das ist das, was wir vermitteln wollen, woran wir vielleicht arbeiten, wo wir auch in unseren Zweifeln oder Fragestellungen hinterher darauf antworten. Aber heute möchte ich nicht in allererster Linie über dieses Was sprechen, also nicht was wir glauben, sondern vielmehr geht es mir um den Glauben an sich. Ja? Und damit könnten wir auch Predigtreihen füllen und mir ist es bewusst, wir haben jetzt so vielleicht eine halbe Stunde, 25 Minuten Zeit, um darüber nachzudenken, ja, was bedeutet Glaube eigentlich? Und wenn euch mehr von dem Was interessiert, also tatsächlich, wie füllen wir dieses Glaubensbekenntnis oder wie füllen wir das, was wir ausbeten, dann geht es mehr um so dogmatische Geschichten. Ich empfehle euch zum Beispiel das Selbstverständnis unseres Mühlheimer Verbandes, was ihr gerne von mir bekommen könnt, aber auch im Internet findet. Und das ist eher so eine Orientierung, worum es uns theologisch geht. Was sind so die theologischen Leitplanken, in denen wir uns bewegen? Aber jetzt die Frage, was ist das mit dem Glauben eigentlich? Oder ich formuliere es mal anders, funktioniert das mit unserem Glauben eigentlich? Oder nochmal anders formuliert, was bedeutet der Glaube? Wie kann ich überhaupt glauben? Was macht es in mir drin aus? Und dazu möchte ich so ein kleines bisschen ausholen. Und zwar starten wir nochmal einmal hier mit dem vor 2000 Jahren. Im ersten Jahrhundert ist die Kirche eine ganz, ganz kleine Gemeinschaft. Es gibt Gemeinden in ein paar wenigen Städten und die Mission hieß, die ganze Welt für Jesus zu gewinnen. Das kommt dem einen oder anderen von uns jetzt vielleicht bekannt vor. Ja? Man sagt, wir wollen die ganze Welt für Jesus gewinnen, wollen, dass Menschen von ihm hören. Aber für die Christen war damals zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sicher, ob sie bei all dem Widerstand überhaupt das nächste Jahrzehnt überleben. Ja? Wir wissen heute, dass die Kirche 2000 Jahre immer noch entsteht oder immer noch da ist, existiert, sie nicht zu stoppen war, sie nicht zu stoppen sein wird und letztlich überall in jedem Land der Welt mal etwas versteckter, mal etwas offensichtlicher überall vertreten ist. Aber für die Gläubigen damals war soweit überhaupt gar nicht zu denken. Es lag weit über ihrer Vorstellungskraft, dass es ganze Länder, sogar Kontinente geben würde, wo so gut wie in jeder Stadt oder in jedem Dorf eine Kirche existiert. Oder dass, wenn die Menschen geheiratet haben, sie in der Regel in einer Kirche getraut wurden. Das heißt, die zentralen Momente des Lebens starten oder beginnen oder finden letztlich in der Kirche statt. Dass, wenn Menschen gestorben ist zum Beispiel, man sich in der Kirche trifft, um ihr Leben vor Gott nochmal zu bedenken, sich zu verabschieden. Im ersten Jahrhundert gab es kein Kirchengebäude, es gab keine Gebäude mit Kreuzen drauf, es gab nur Versammlungen in Privathäusern, ja, meistens bei den reichsten Gemeindemitgliedern, die irgendwie Platz hatten, ein paar Leute bei sich im Wohnzimmer oder einfach in dem Lebensraum unterzubekommen. Und jetzt stellt euch vor, in dieser Situation, in der die Leute eben nicht in so einem schönen Gebäude wie bei uns hier saßen, diese Gläubigen hatten eine riesen Mission. Aber viel mehr hatten sie gar nicht. Und manchmal, glaube ich, wenn es schwierig wurde, dann haben sie sich gefragt, wir sollen die Welt verändern? Hat Jesus das wirklich gesagt? Lohnt sich das überhaupt alles hier, was wir machen? Lohnt sich das, daran festzuhalten? Ist es das wert? Funktioniert unser Glaube überhaupt? Und Auf diese Fragen antwortet der Autor des Hebräerbriefes. Dieser Hebräerbrief ist so ein kleines Buch im Neuen Testament, ein Brief. Und dort startet dieser Autor und redet die Gläubigen immer wieder an. Er spricht immer wieder über den Glauben. Der Autor selber nennt sich nicht, wir kennen ihn nicht aus der historischen Perspektive, aber das, was er geschrieben hat, wurde als so wichtig erachtet, dass man diesen Brief immer wieder abschrieb, dass man ihn verteilte und sagte, überall, wenn ihr Christen seid, ihr müsst lesen, was hier im Hebräerbrief steht. Und letztlich landete er dann im Neuen Testament. Um es kurz vorwegzunehmen, der Verfasser antwortet auf diese Frage der Leser, lohnt sich das zu glauben? Bringt es uns überhaupt etwas? Er sagt, natürlich, Jesus ist es wert. Und er sagt, wartet ab, es wird funktionieren. Und warum und wieso, das möchte ich gerne mit euch so ein kleines bisschen heute anhand des 11. Kapitels im Hebräerbrief erläutern. Dort startet der Verfasser in Vers 1. Er stellt eine Frage. Er sagt, was ist Glaube eigentlich? Er sagt, der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Der Glaube ist die Überzeugung dessen, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das ist die biblische Definition von Glauben. Ja? Ein Vertrauen darauf, dass wir hoffen, dass es sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was ich nicht sehe, tatsächlich da ist. Kleine Illustration. Ein Jobwechsel bei dir. Ja, du beginnst einen Job, Arbeitsstelle nimmst du auf und dann erlebst du genau das, worum es in dieser Definition geht. Ja? Da ist nämlich jemand, mit dem du vorher zusammengesessen hast und alle Vertragsdetails dir überlegt hast, der hat dir gesagt, was du zu tun hast und dann fragst du, ah, wie viel Geld verdiene ich und er sagt dir, so und so viel Geld bekommst du und letztlich sagt er dir, du arbeitest so und so viel für die nächsten 4 Wochen und am Ende bekommst du Geld dafür von uns. Und dann geht deine Arbeitsstelle los und du arbeitest, ja, und hast angefangen zu arbeiten im Vertrauen darauf, dass sich das erfüllt, was dein Arbeitgeber dir vorher versprochen hat, dass du nämlich Geld bekommst. Du startest in der Überzeugung dessen, dass sie Wort halten, was du aber letztlich gar nicht wissen kannst. Glaube bedeutet also nichts anderes als, dass wir glauben, dass jemand sein Versprechen hält. Wir glauben, dass jemand das, was er gesagt hat, nicht einfach zur Beliebigkeit werden lässt, sondern es wirklich macht. Und so beschreibt, geht es weiter in Vers 2. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und jetzt kommt der Verfasser des Hebräerbriefs und sagt genau so, er sagt, das, was von euch erwartet wird, das hatten schon Leute weit viele Generationen vor euch, deren Leben ihr anschauen könnt und sehen könnt, hat sich es wirklich bewahrheitet, das, was Gott ihnen gesagt hat, dass sie darauf eingegangen sind. Und dann zählt er verschiedene Leute auf. Er erzählt die Geschichte ganz kurz von Noah. In Hebräer 11, Vers 7, er sagt, Noah, durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor so etwas warnte, was noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil der über den Ungläubigen, über den Unglauben der übrigen Welt. Gott gibt Noah einen Auftrag und Noah sieht gar nichts. Oder handelt. Oder es geht weiter in Vers 8. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, was Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Auch hier wieder, und da gehe ich gleich noch ein bisschen mehr drauf ein, Gott spricht zu Abraham und sagt ihm, Abraham, geh, verlass alles. Und Abraham geht, ohne etwas zu sehen. Der Hebräerbrief geht weiter in Vers 23, wo es um die Eltern von Mose geht. Durch den Glauben versteckten die Eltern von Mose ihr Kind nach der Geburt 3 Monate lang. Und sie hatten keine Angst vor dem, was der König ihnen antun wird. Es ist ja kaum vorstellbar, dass Eltern mit einem neugeborenen Kind, wo das Leben des Kindes so bedroht ist, sie davon ausgehen zu sagen, hey, Gott wird mein Kind bewahren. Und sie vertrauen ihm. Und letztlich, das letzte Beispiel, was ich nennen will, aus Vers 30, wo das Volk Israel als Beispiel für den Glauben genommen wird. Durch den Glauben lief das Volk Israel 7 Tage lang um Jericho herum und die Stadtmauern stürzten ein. Und beschrieben ist diese Situation, wo das Volk gegen einen übermächtigen Gegner kämpfen sollte und Gott sie dann unterstützt. Wenn man diese Geschichten, die ich jetzt so ganz kurz angerissen habe oder einfach nur in diesen Versen vorgelesen habe, kennt, dann stellt man fest, dass alle diese Dinge, so, oder diese Geschichten ein dreiteiliges Muster haben, drei Schritte haben, die dort immer wieder aufkommen. Nämlich Schritt Nummer eins ist, Gott redet zu den Menschen. Gott gibt einen Auftrag. Er sagt ihnen, was sie tun sollen, was passiert. Das zweite ist, dass Noah, Abraham, Mose, Israel, alle im Vertrauen auf Gott einfach anfangen zu handeln. Sie hören diesen Auftrag und sie sagen, weil es diesen Auftrag mit dieser Zusage gibt, dass Gott uns retten wird, deswegen handeln wir. Und das dritte ist, sie empfangen das, was sie geglaubt haben. Manchmal viele Jahre später, aber es bestätigt sich, dass das, was Gott gesagt hat, woraufhin sie gehandelt haben, und dann bestätigt sich, dass sie empfangen das, was sie glauben. Ich glaube, Punkt 1 und 3, das ist das Einfache. Ja? Also auf der einen Seite vielleicht von Gott zu hören. Wow, Gott redet mit uns. Das ist eine Sache, die wir hier bei uns in der Gemeinde total schätzen, wertschätzen. Wir freuen uns darüber, dass Gott zu uns spricht, dass er uns ermutigt, dass er uns vielleicht Zusagen gibt, uns tröstet. Ja? Und ich hoffe, dass wir das alle erleben. Aber das ist relativ easy, das erstmal so dankbar entgegenzunehmen und zu sagen, danke Gott, dass du hier durch irgendjemanden oder du selber zu mir geredet hast. Das Dritte ist auch entspannt. Nämlich, ah super, es ist passiert, was er gesagt hat. Ich habe es empfangen. Es hat sich bestätigt. Und auch da hoffe ich, dass wir es schon mal erlebt haben, dass du gebetet hast, Gott um was gebeten hast und dann erlebt hast, ah, er beschenkt dich. Vielleicht auf eine etwas andere Art und Weise, als du dir das vorstellst. Aber ja, es ist quasi dieser Anfangsbestand, Gott spricht zu uns und wir erhalten das, was er versprochen hat, einfach. Der Punkt 2, der dazwischen, unsere Reaktion, das ist die eigentliche Herausforderung. Noah musste sich aufmachen, ein Riesenschiff zu bauen in einer Gegend ohne viel Wasser, weil Gott das gesagt hat. Die Menschen um ihn herum, und das kann man in diesen Bibeltexten lesen, die haben ihn ausgelacht. Er sagt, was machst du denn da? So viel Blödheit. Und jetzt stellt euch vor, was hat ihn das Reden Gottes und sein Gehorsam an Zeit, Kraft und Geld gekostet? Abraham, dem Gott sagt, er soll seine Familie verlassen, in ein Land zu gehen, was Gott ihm schenkt, er verlässt gegen die ganze Kultur seiner Zeit seine Verwandtschaft mit allem Hab und Gut, und als sie ihn fragen, warum machst du das denn? Sagt er, Gott hat zu mir gesagt, ich soll aufbrechen in ein Land, das er mir noch zeigen will. Ja, viel planloser geht's doch eigentlich nicht, oder? Also der läuft los und weiß nicht mal wohin. Der gibt alles auf und weiß nicht mal warum. Außer, dass Gott ihm das gesagt hat. Der Auftrag Gottes kostet Abraham seine ganze Lebensplanung. Aus Abraham soll ein großes Volk werden. Aber nach 40 Jahren, nachdem er das zum ersten Mal gehört hat, 40 Jahre, nachdem er das zum ersten Mal gehört hat, dass er Kinder und Kinder und Kinder und Kinder bekommen soll, hat es nicht einmal mit einem Kind geklappt. Kein Nachwuchs. Und dann hinterher noch diese total strange Geschichte, dass er dieses Kind opfern soll. Die letzte Geschichte, Jericho zieht gegen diese Militärmaschine, Israel zieht gegen diese, ohne Militär, gegen diese Militärmaschine Jericho aus. Super Idee. Wie soll das denn funktionieren? Und tausend Geschichten. Mose, der nicht reden konnte und ein Volk aus der Sklaverei eines fremden Pharaos, eines fremden Landes befreien sollte. Wow. Wo ich so denke, wenn Gott uns herausfordert oder diese Leute herausfordert, dann fordert das unglaublich heraus. Es kostet so gut wie alles. Und fast immer sind damit richtig Zumutungen verbunden. Und das sollten wir einmal festhalten. Das sollten wir festhalten für uns. Einmal nur, um uns innerlich bewusst zu machen. Ein Leben als Nachfolger von Jesus, der von ihm gebraucht werden möchte, das sich hineinstellt in Gottes Pläne, in seine Aufträge, das von innen heraus verändert werden soll, das gibt Wachstumsschmerzen. Das ist herausfordernd, das ist nicht einfach. Nachfolge Jesu zieht immer darauf ab, dass sich etwas verändert, sichtbare Veränderungen in uns und in unserem Umfeld, in unserem eigenen Leben, wie wir unsere Gewohnheiten, unser Verhalten bewerten und wie sich das dann auch auf das Verhalten, das Umfeld, unseres Umfeldes, unserer Stadt auswirkt. Und Veränderung ist immer etwas Schmerzhaftes. Wir müssen immer etwas von dem abgeben, was wir ja, für uns schon als gut vielleicht oder als schützenswert erlebt haben. Die meisten von uns mögen auch Veränderung nicht. Weil Veränderung immer bedeutet, ich verlasse jetzt eine Wohlfühlzone, ich verlasse etwas, was ich mag, worin ich mich zu Hause fühle. Ich verlasse den Ort, wo ich weiß, wie der Hase langläuft, wo ich abschätzen kann, was hier als nächstes passiert, was ich kontrollieren kann. Veränderung bedeutet, dass ich rausgehe und sage, hier kann ich nicht mehr viel kontrollieren. Ich muss einfach auf mich zukommen lassen, ich muss einfach Kurs halten. Aber ich glaube, wer in der Welt etwas im Namen von Jesus verändern will, der muss sich bewegen, muss ausziehen, muss die Wohlfühlzonen verlassen, muss sich einem Haufen Probleme stellen. Ist nicht einfach. Probleme, die man noch nicht überschaut. Probleme, wo es noch keine guten Lösungen gibt. Und all das bedeutet Anstrengung. Das Gegenteil von diesem Leben ist ein Leben in diesem Entertainment-Modus. Ja? Und das gibt es auch für religiöse Veranstaltungen. Da geht es um sichtbare oder so gefühlte Veränderungen. Zum Beispiel die Frage, die ihr stellt, wie war denn der Gottesdienst heute? Ich sage nicht, dass es falsch ist. Hey, ihr dürft euch gerne über die Art des Gottesdienstes unterhalten und so, ist alles total cool. Aber wenn wir nur sagen, wie hat sich das denn für mich angefühlt, der Gottesdienst, und es geht nur um diese eine Stunde, die wir hier gemeinsam gesessen haben, irgendwas zugehört haben, aber die gar keine Veränderung nach außen gebracht hat, ja, das ist die große Frage. Macht es überhaupt Sinn, wenn es nur ums Entertainment geht, wenn es unser Leben nicht verändert? Entertainment, auch das Religiöse, hat nicht zum Ziel, dir Veränderung zu bringen, sondern es hat zum Ziel, dass du dich gut fühlst, Schmerzen vermeidest, in der Wohlfühlzone bleibst, dich einrichtest oder vielleicht sogar Probleme aus dem Weg zu gehen, ja? Dinge nicht anzugehen. Und das Problem ist, das Leben mit Gott ist nicht Entertainment. Dazu lädt er nicht ein. Leben mit Gott ist das, was wir Jüngerschaft nennen. Also ein Jünger Jesus von ihm zu sein, ihm nachzulaufen, zu sehen, wie reagierst du auf diese Situation? Wie reagiert Jesus mit Schmerz? Wie reagiert Jesus auf Verrat oder belogen zu werden? Letztlich, wenn wir das Leben von Jesus angucken, ist so ein tägliches Vertrauen auf Gott, dass er uns sagt, was als nächstes dran ist, dass er uns führt. Und ich muss euch sagen, für mich fordert das wirklich heraus, ganz häufig. Und es fordert mich auch ganz. Für Abraham, Mose, Noah, die Gläubigen vom Hebräerbrief, war das ihr Alltag. Ja? Sie hatten nicht diesen geschützten Raum, in dem sie immer gelebt haben. Sie mussten immer wieder raus aus ihrer Wohlfühlzone. Sie wurden so innerlich gestretched. Da kam die Spannung, die in diese hineinkamen mit anderen oder auch sogar ja, mit der Regierung, mit anderen Religionen oder ihrer alten religiösen Prägung aus dem Judentum. Und ihr Leben war anstrengend. Und ich glaube, es hat sich oft nicht gut angefühlt. Aber all das gehörte dazu, wenn sie von Gott beauftragt wurden und Gott mutet ihnen das tatsächlich zu. Und so glaube ich, dass wir daraus als allererstes lernen können, dass wenn wir mit unserem Leben mit Jesus unterwegs sind, Gott uns auch Schmerzen zumutet, weil wir ohne diese Schmerzen keine Veränderung erfahren. Und ohne Veränderung werden wir nicht wachsen. Wir werden kein inneres und kein äußeres Wachstum erleben und wir werden auch keine Reife in unserem Glauben erleben. Und jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, sag mal, wie sollen wir es überhaupt aushalten? So sollen wir das durchhalten, wenn es so anstrengend wird? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir kommen doch hierher, um Freiheit zu erleben, um fröhlicher zu sein, um mehr Frieden zu haben. Und ich glaube, das ist eine Spannung, in der wir leben. Ja, ist auf jeden Fall. Und da strecken wir uns aus. Die Frage ist, welche Dimension hat dieser Frieden? Welche Dimension hat diese Freiheit? Wie sollen wir durchhalten, wenn es so anstrengend wird? Und der Autor des Hebräerbriefs antwortet darauf mit der Geschichte von Abraham. Abraham hat 40 Jahre, ich habe es eben gesagt, auf ein Nachkommen gewartet, obwohl seine Verheißung war, das Versprechen, was Gott ihm gegeben hat, dass er Nachkommen wie Sand am Meer haben würde. Er sollte ausziehen in ein Land, was er nicht kannte. All der Stress, all die Mühe, all die Gefahren. Warum hat er nicht aufgegeben? Warum hat jemand wie Abraham nicht aufgegeben? Und in Vers 11 kommt diese Antwort. Das ist der Punkt, von dem ich glaube, das ist vielleicht der zentralste Punkt, den wir heute für uns mitnehmen sollen. Abraham hat deswegen nicht aufgegeben, das ist Vers 11, weil er den für treu erachtete, der ihm diese Verheißung gegeben hat. Abraham hat deswegen nicht aufgegeben, weil er Gott, von dem er dieses Versprechen bekommen hat, gesagt hat, dieser Gott ist treu, er hält seine Versprechen. Und jetzt kommt der Autor des Hebräerbriefs und schreibt ihnen, der Grund, warum ihr nicht aufgeben sollt, ist der, dass Gott treu ist. Der euch eure Aufgabe gegeben hat, der euch gerufen hat, ist treu. Und das ist der Grund, warum ihr trotz all des Stresses, all des Drucks, all der Arbeit die Anstrengung nicht hinwerfen sollt, weil Gott treu ist. Und ja, natürlich gibt es Herausforderungen. Die Stadt, in der wir wohnen, sich gegen alle Stimmen anzugehen, sich Gehör zu schaffen, gerade in dieser Zeit, das kostet so viel Anstrengung, Grips, Geld, Zeit, Glauben. Und natürlich gibt es Rückschläge. Es gibt Dinge, die uns so schwer fallen, zu sagen, Mensch Gott, wie kann ich dir denn weiter vertrauen? Weil du dich vielleicht unendlich was gewünscht hast, vielleicht das Gebet für einen kranken Menschen und diese Person ist verstorben. Wie oft haben wir das hier bei uns erlebt? Wir haben auch erlebt, dass wir gebetet haben und Heilung erlebt haben, aber letztlich reißen doch solche Dinge und unser Vertrauen wird so strapaziert. Und ich möchte euch ermutigen, wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, wenn er uns eine Mission gibt, dann lohnt es sich, daran festzuhalten und sich dafür zu investieren. Warum? Weil Gott treu ist, weil er sich etwas vorgenommen hat, weil er davon nicht zurückgeht. Noah muss sehr viel Spott ertragen, seine ganze Kohle, weil er alle freien Wochenenden investiert, ein riesiges Schiff zu bauen in einer Gegend, wo es selten regnet. Mose, 10-mal beim Pharao angetreten, muss sich all dieses Leid der Plagen anschauen, das Gemurre der Israeliten anhören, die noch mehr Arbeit bekommen haben, noch mehr Druck aufgrund seines Engagements da bekommen haben, ehe sie endlich freigelassen wurden. Abraham musste 40 Jahre warten, bis Sarah nicht mehr schwanger werden konnte, ehe sie ihm den ersten Sohn gebar. Und jetzt wir. Wenn Gott am Sonntag spricht und Donnerstag ist die Erfüllung noch nicht da, dann sind wir meistens ganz schön enttäuscht von Gott. Und das ist bitter. 4 Tage. Aber der Regen kam, die Flut kam, der Gehorsam hat sich gelohnt. Abraham wurde letztlich der Stammvater des Glaubens. Und man kann die Gläubigen zählen, so viele sind es geworden. Der Pharao ließ das Volk Israel in eine Freiheit ziehen und letztlich wurde Jericho eingenommen. Gott hat sein Wort gehalten, jedes Mal, weil Menschen den für treu erachteten, der die Verheißung gegeben hat. Und weil sich dann ihr Vertrauen ausgezahlt hat und es klar war, Gott ist vertrauenswürdig. Also sagt der Autor der Hebräer 10, seid ihr verrückt zu glauben? Also zu all denen, die sagen, seid ihr verrückt zu glauben, es lohnt sich nicht, sagt er, seid ihr so verrückt zu glauben, dass es sich nicht lohnt, dass es die Sache nicht wert ist, dass der Glaube nicht funktioniert? Und dann beantwortet ihr es und sagt, ihr seht es doch am Leben von Jesus selbst. Ist Jesus nicht etwa gekommen? Hat er nicht oder wurden durch ihn nicht alle Verheißungen erfüllt, wie angekündigt? Dass sich keiner vorstellen konnte, dass Gott selbst in diese Welt kommt und alles aufgibt. Und jetzt sagt er, so wie es sich in Jesus erfüllt hat, so geht dieser Staffelstab an euch weiter. Das werdet ihr mit Gott erleben und Gott wird bei euch treu sein. Aber es ist eine Dimension, die unsere Vorstellungskraft übersteigt. Ich will noch mal ganz kurz in dieses Kapitel hinein, Vers 12. So erhielt Abraham, der eigentlich schon gar keine Kinder mehr zeugen konnte, Nachkommen so zahlreich wie der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. Alle, die hier erwähnt wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen, Vers 13. Doch sie starben, ohne dass sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten erfüllte. Lediglich aus der Ferne haben sie etwas davon gesehen und sich darüber gefreut, denn sie sprachen darüber, dass sie auf dieser Erde nur Gäste und Fremde seien. Abraham war Nachkommen wie Sand am Meer verheißen. Aber gesehen hat er nur einen Sohn und 2 Enkel. Aber aus der Ferne sieht er die Erfüllung der Zukunft und Abraham hat sich darüber gefreut, dass Gott auf jeden Fall sein Wort halten wird. Für uns ist das vielleicht eine ganz komische Vorstellung, weil wir alles blöd finden, was wir nicht selber erleben. Ja? Also es ist schön, so Geschichten zu hören, aber eigentlich will ich doch, wenn ich gebetet habe, will ich doch auch sehen, dass es passiert. Wir wollen für nichts arbeiten, wenn wir den Lohn nicht schon hier empfangen können, wenn wir nicht schon ein paar Früchte sehen können. Aber Abraham mit den Augen des Glaubens wusste, Gott wird sein Wort halten. Er ist treu und ich werde die Verheißung sehen. Wenn nicht hier, dann werde ich sie in der zukünftigen Welt sehen. Mein Glaube wird sich auf jeden Fall lohnen, denn Gott ist treu und er wird sich darüber freuen. In der Elberfelder Übersetzung, eine andere Übersetzung der Bibel, wird das so beschrieben zu sagen, Abraham begrüßte die Verheißung von Ferne. Also quasi schon in die Zukunft blicken, sagt er, Gott wird hier sein Wort halten. Und wir glauben, dass unser Leben größer ist als das, was wir auf der Erde erleben. Unser Leben heute ragt schon in die Ewigkeit hinein. Was wir hier auf der Erde nicht in Erfüllung gehen sehen, an Verheißungen Gottes, wir glauben, wir werden es auf jeden Fall in dieser zukünftigen Welt erleben. Was meinen wir also, wenn wir von Glauben reden? Was meinen wir, wenn wir dieses Wort benutzen? Letztlich geht es um dein Vertrauen, um mein Vertrauen. Es geht um dieses Vertrauen auf einen treuen Gott, dass Gott hält, was er verspricht. Trotz allen Unwägbarkeiten, trotz allem Schmerz, all dem, was auch unangenehm ist. Es geht um dein Vertrauen auf diesen treuen Gott. Und auch wenn Hindernisse und Schmerzen kommen, es geht um diese Authentizität, die in dir drin ist. Dass wir festhalten daran, dass er treu ist und gut ist und sich als treu erweisen wird. Während der Lobpreiszeit, und Renate, du darfst schon mal zu mir nach vorne kommen, hatte Renate einen Impuls, den sie gerne weitergeben möchte. Und vielleicht nimmst du dir so ein Mikrofon mit. Ein Impuls, wo wir glauben, da passiert jetzt genau Punkt 1. Gott spricht zu uns. Und manchmal tut er das durch verschiedene Menschen, denen das vielleicht einfacher fällt, das auch zu unterscheiden. Das war mein Gedanke oder das war ein Gedanke, von dem wir glauben, dass er von Gott ist. Vielleicht ist es auch von mir, aber wir empfinden und glauben, dass er von Gott ist. Und deswegen geben wir das weiter, damit du die Möglichkeit hast, und egal, ob du jetzt hier bist oder im Livestream zuschaust, damit du die Möglichkeit hast, einfach zu hören, ist das, was wo Gott gerade zu mir spricht und mich herausfordert, diesen zweiten Schritt zu gehen und zu sagen, ich nehme diesen zweiten Schritt und vertraue darauf, dass Gott wirklich da ist. Insofern, Renate, vielleicht erzählst du uns kurz, was du empfunden hast.
Ich habe empfunden, dass manche im Schatten stehen und dieses Licht, von dem Sandra gerade schon im Lobpreis sprach, sehen. Aber eigentlich fühlen die sich in so einer, stehen so im Schatten und können das sehen und beobachten und finden das total cool, dieses Licht. Aber sie kriegen das selber nicht mit. Und ihr braucht nur einen Schritt zu tun und dann seid ihr aus dieser Ecke raus und seid im Licht, seid in der Wärme, seid in der Gegenwart Gottes. Und es lohnt sich, diesen einen Schritt zu machen. Und es braucht wirklich nur diesen einen Schritt und ihr seid im Licht. Und wer sich angesprochen fühlt, betet mit den Leuten, die um euch herum sind, denen ihr nahe seid. Ich kann nachher nach dem Gottesdienst hier vorne in der Ecke noch mal ein paar Minuten auf euch warten, wenn ihr noch Gebet haben möchtet. Kommt einfach.
Vielen Dank, Renate. Ja, dieser Schritt kann eben genau das sein, dass du sagst, ich bin vielleicht noch enttäuscht von dem, was Gott getan hat. Und das ist okay, ihm das zu sagen. Es ist sogar wichtig, ihm das zu sagen. Aber zu sagen, Gott, ich will wieder diesen Schritt auf dich zugehen. Ich will nicht da drin bleiben in dieser Dunkelheit, in dem Schatten. Wir wollen ein Lied noch gemeinsam singen und vielleicht ist das für dich die Möglichkeit, genau darauf zu antworten. Wenn du sagst, es tut mir gut, einfach sitzen zu bleiben oder kurz so persönlich mit Gott zu sprechen, mach das. Wenn du sagst, tut mir gut, vielleicht ist jemand für mich betet, dann frag deinen Nebenmann oder nach dem Gottesdienst, lass für dich beten. Vielleicht tut es ja auch einfach gut, diese Wahrheiten aus den Liedern auszusingen.